Techtelmechtel, der Mechpedel-Pod...
der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitech.
Willkommen zur Folge 158 vom Techtelmechtel. Heute ausnahmsweise mal nicht mit dem Philipp Rüegg, der ist nämlich in der Ferien. Dafür mit mir, Samuel Buchmann, Luca Fontana.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Hallo.
Und als Special Guest heute wieder mal dabei, der Simon Balissa.
Hallo.
Du bist einfach da, um ein bisschen Barbie-Hype verbreiten, gell?
Barbie-Hype, genau. Und nachher, weil ich es auch schneiden muss, habe ich gedacht, kann ich ja ganz so gut mitmachen.
Sehr gut, sehr gut. Da sind wir natürlich froh. Ja, über Barbie reden wir später. Wir haben heute einen Haufen verschiedene Themen. Zuerst erzählt uns der Luca, wieso in Hollywood die Schauspieler streiken. Dann hat der Domi ein Update zum Megadeal zwischen Microsoft und Activision Blizzard. Dort ist einiges gegangen in der letzten Woche. Und ja, nachher gehen wir ins Kino. Dort laufen nämlich im Moment diverse Blockbuster. Eben der Simon erzählt uns dann, warum dass wir alle Barbie schauen sollten. Ich habe den neuen Mission Impossible gesehen. Und der Luca hat sich sowieso alles gegeben. Und zusätzlich hat er auch noch Oppenheimer gesehen, natürlich. Und in der Spielecke versucht uns der Domi dann Lust zu machen auf Oxenfree 2. Das ist ein Game auf Netflix, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und am Schluss feierst du, glaube ich, Pikmin 4 noch ein bisschen ab, nehme ich jetzt mal an.
Richtig.
Ja, aber zuerst, wie gesagt, zu den
News. News aus der Tech-Welt.
Luca, Hollywood streikt. Ich habe gesehen, Schauspieler verlassen irgendwelche Filmpremiere. Was ist da los?
Ja, du, Hollywood steht still. Seit einer Woche, nämlich genau genommen seit dem 13. Juli. Also das war genau der Tag, letzten Donnerstag, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Darum haben wir das nicht letzte Woche schon besprochen. Passiert etwas in Hollywood, wo man seit 1960 nicht mehr gesehen hat. Und zwar, dass Drehbuchautorinnen und Schauspieler gleichzeitig streiken. Auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch. Dort sind die Hollywood-Studios wie Warner Bros., Netflix, Disney, you name it. Und die sind halt alle im Moment nicht so gewillt, den Forderungen der Gilde nachzugehen. Und damit ist Hollywood de facto lahmgelegt, weil ohne Schauspielerinnen kannst du keinen Film drehen. Und ohne Drehbuchautoren kommen auch keine neuen Produktionen voran. Und ja, falls das jemandem draußen noch nicht klar ist, ja, das ist ein historischer Moment. Und ja, vielleicht die Frage ist, warum ist es überhaupt zu dem Streik gekommen? Wir haben ja damals schon vor ein paar Wochen über den Autorenstreik geredet, die haben damit angefangen. Die Regisseure haben sich dann aber mit Hollywood können einigen, hingegen die Schauspieler, die sind jetzt machen mit und im Brennpunkt stehen bei beiden Gilden, also sowohl bei den Drehbuchautorinnen als auch bei den Schauspielern, zwei Themen. Und zwar einerseits das boomende Streaming-Geschäft und andererseits die künstliche Intelligenz, also die KIs. Beim Streaming, was ist das Problem mit dem Streaming-Dienst, mit dem Streaming-Geschäft? Das Problem ist die Entlöhnung von der Schauspielerinnen und der Schauspieler und auch von der Drehbuchautorinnen und Autoren, weil, so wie es früher einmal gemacht ist, ein grosser Punkt oder ich sage mal, eine grosse Einnahmequelle für sie sind ja so ein System, das ein bisschen weiter immer funktioniert, sogenannte Restgage, das heisst für Reruns, für Wiederholungen, für Wiederholungen von ihrem Zeugs, wo sie schaltet, bekommen sie halt nochmal Geld über. Oder? Und das brauchen sie. Das hängt auch ein bisschen von Einschaltquoten ab. Und bei Streamingdiensten, dort ist das einfach überhaupt nicht genau geklärt, wie man das genau macht, weil sie es auch anders messen. Bei ihnen heisst es nicht Einschaltquoten, sondern da redet man von Views. Wann zählt ein View, wann zählt es nicht. Streamingdienste eh nicht gerne Zahlen rausgeben und wenn, dann nur Zahlen, die sie positiv löhnen lassen. Also es ist alles ein bisschen Krüsi-Müsi, wie man das gerecht entlöhnen soll. Wir erinnern uns, vor ein paar Jahren ist ja dort auch noch mit der Scarlett Johansson, oder, wo es um den Black Widow Film gegangen ist. Oder dort ist es ja darum gegangen, dass weil der Film nicht im Kino gelaufen ist, sondern direkt auf Streamingdienst, hat sie plötzlich im Vertrag eine Lücke gehabt, wo nicht genau geregelt war, wie das dann entlöhnt wird und so weiter. Und genau das soll irgendwie in einen Gesamtarbeitsvertrag gehen. Und wie man das aber genau regelt, da sagen Streamingdienste die meisten, hey, wir verdienen eigentlich gar kein Geld, wir sind eigentlich da, wir verlochen mehr, als wir verdienen, wir können uns das gar nicht leisten, die Studios und so weiter, bla bla bla. Also,
es ist sehr spannend, oder? Weil gegenüber den Investoren sagen sie dann immer, wir verdienen total viel Geld. Das ist so ein bisschen, je nachdem, wenn es passt, oder?
Genau, oder?
Das ist eben das, ich meine, die machen Milliardengewinn, oder? Und nachher schlussendlich, wenn die nicht mit dem Cash ausrücken und die dummen Kommentare, die es gegeben hat, so ja, wir lassen euch ausblüten und so Sachen. Und so.
Ja,
schlussendlich, die grossen Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben hoffentlich ein kleines Kriegskessel auf der Seite, die verdienen ja schon Millionen Gagen. Aber wenn du irgendein Stunt-Person bist oder irgendwie so wirklich nur Extra-Darsteller, dann geht es eben, glaube ich, schon recht schnell dann als Lebige. Das sind die verdienen dann nicht irgendwie viel Geld. Das ist ein ganz normaler Brotjob. Ne?
Absolut. Wir reden da von eben tausende Schauspielerinnen und Drehbuchautoren in Hollywood, die, die dort arbeiten. Und das sind nicht die Stars mit dem vielen Geld. Oder auf der andere Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ist KI. Wir sehen es jetzt ja mit ChatGPT und so weiter. Drehbuchautoren haben Schiss auf der einen Seite, dass ihnen die plötzlich den Job wegnehmen, die KIs. Das sehen wir auch schon im Game-Bereich, oder? Mit der ganzen KI, wo irgendwelche Dialoge im Hintergrund unbedingt die Dialoge sollen schreiben. Aber das ist auch wieder ein Job, der weggeht. Auf der anderen Seite die Schauspielerinnen fürchtet um ihr digitales Abbild. Wir sehen das im Moment andauernd im Kino. Schauspieler, die digital verjüngt werden, tote Schauspieler, die wieder zum Leben erweckt werden. Da ist offenbar auch nicht wirklich geregelt, wann darf das Studio da einfach sich dem digitalen Bild bedienen und wann nicht und wie wird das entlohnt. Und das sind alles Punkte, die eben in das Ganze reingehen. Und wie du gesagt hast, Simon, die Frage ist jetzt im Moment ein bisschen, wer sitzt am längeren Hebel? Sind das Studios, wo, wenn sie nichts produzieren, verdienen jetzt kein Geld und haben jetzt vielleicht das Gefühl, shit, wir müssen langsam da vielleicht ein bisschen nachgehen, das ist das, was natürlich was Gilden hoffen. Oder sind eben, wie du sagst, all die tausende Menschen, die halt jetzt einfach kein Einkommen haben, die vielleicht noch von der Kriegskasse, von der Gilde selber leben, die da halt ihre Mitglieder unterstützen, die irgendwann einmal plötzlich ausblühten, ihre Häuser nicht mehr zahlen, ihre Krankenversicherungen nicht mehr zahlen, ihre Steuern nicht mehr zahlen und einfach einen verdammten Job brauchen. Und der Rattenschwanz geht ja eigentlich noch viel weiter, oder? Wir reden jetzt nur von diesen Schauspielerinnen, von den Drehbuchautoren, von diesen Gilden, aber das ist eine ganze riesige, fette Industrie dahinter. Also wir reden von Stunt-Leuten, wir reden von Make-up-Artisten, von Leuten, die Kulissen bauen, von Tontechniker, selbst vom Starbucks-Verkäufer, der auf dem Studiogelände Kaffee verkauft, wo jetzt einfach nichts passiert. Da ist eine verdammt riesen, fette Industrie dahinter und auch die verdienen im Moment kein Geld und auch die oder viel, viel weniger. Also Es ist eine heikle Situation. Es ist wirklich eine recht krasse Situation.
Gibt es denn da irgendwelche Schätzungen, wie lange das jetzt so einen Streik durchheben könnte?
Also wenn wir uns am 100-tägigen Streik, im Autorenstreik von 2007 erinnern, so, haben wir etwa so einen Timeframe, würde ich sagen. Aber auch das ist nicht... Also dort haben wir vor drei, ein bisschen mehr als drei Monaten geredet. Die Autoren sind schon seit Mai am Streiken, wir sind jetzt im Juli. Die Schauspieler haben angefangen und aus Insider-Bericht von der Deadline, die sehr gute Quelle hat, hört man, also die Studios haben noch absolut keine Lust, um wieder zurück an den Tisch mit diesen Leuten zu reden. Für sie würden sogar noch weitere Monate aushalten, locker. Eben ihr Plan ist es tatsächlich, die Leute ausblüten zu lassen. Es kann also Wochen dauern, es kann tatsächlich sogar noch Monate dauern, bis da irgendwie jemand überhaupt mal wieder zurück an den Verhandlungstisch kommt und bis dahin passiert nichts.
Wenn werden wir so richtig Konsequenzen von dem spüren? Also in Bezug auf Filme und Serien, die rauskommen, das wird ja auch noch ein Zeitchen gehen, oder? Bis wir es so richtig spüren. Weil es gibt ja noch viele Sachen, die in der Pipeline sind, die jetzt dann werden rauskommen, die eh schon produziert sind, nur geschnitten müssen werden. Mhm. Es wird wahrscheinlich noch so ein, zwei Jahre gehen, bis wir die Konsequenzen sehen von dem, was jetzt passiert, oder?
Oh, ich würde es sogar viel kürzer schätzen. Also kürzer. Es gibt jetzt ja schon einige Projekte, wie zum Beispiel die neuen Staffeln von Stranger Things oder Avatar-Film, der irgendwie nächstes oder übernächstes Jahr ins Kino kommen, der jetzt nochmal um ein Jahr verschoben wurde. Oder auch die Star Wars-Projekte, die ansteht. Also alle Produktionen, die eigentlich, sag mal, 2024 sollten rauskommen, wären jetzt wahrscheinlich, also auch der Mission Impossible, wo wir nachher werden reden, oder? Wo der zweite Teil wäre jetzt eigentlich im Dreh. Mhm. Ja, passiert jetzt im Moment halt nichts. Und die nächsten paar Wochen und Monate. Also das wird wie während der Pandemie, das werden wir relativ schnell mal spüren, dass da plötzlich kein Nachschub mehr kommt. Und zwar wirklich nicht nur im Kino, sondern auch im Serienbereich. Also,
ich gehört habe, dass irgendwie so gerade bei Netflix und so weiter die Reserve noch ein bisschen lange für das Jahr, aber spätestens so im Januar, Februar ist dann nicht mehr viel rum. Und dann sitzen wir, glaube ich, auf dem Trocknen.
Ja, man, man merkt ja die ersten Auswirkungen schon, so Late-Night-Shows und so, sind jetzt früher in Sommerpausen etc. Mhm. Und nachher, ich denke schon, die haben ja recht tighte Dreh-Schedules, so haben wir gesehen, vor allem so Serien, ballern jetzt ja links und rechts raus. Also die macht man, glaube ich, recht schnell ab. Also das ist ja so ein Jahr, hast du ja. Ja. Von eineinhalb Jahren vielleicht max. Planung, ja, bis nachher die neue Staffel kommt.
Ist das, ist das eine Chance für so europäische, ja, Produktionen oder koreanische, wo ja Netflix noch nicht die Lab geschlossen hat?
Ja, ja, gut. Das ist sowieso die Zeit von Korea. Also ich meine, dort,
ja, jetzt kannst du dein Drehbuch auf Hollywood schicken.
Und ja, Mann, unsere Zeit ist da.
Jetzt kommt geil. Sie. Jetzt kommt sie. Ich finde aber den Input gar nicht so blöd, wo du sagst. Das stimmt wirklich. Also irgendwoher wird Nachschub müssen kommen. Vielleicht werden wir tatsächlich, also ich meine, asiatische Produktionen sind schon im Höhe. Wie du gesagt hast, oder? Netflix hat, die hat irgendeinen riesen Millionen-Deal ja gemacht mit Südkorea, dass die da viel mehr südkoreanische Produktionen können zeigen, nach dem ganzen Squid Game-Erfolg und auch der Parasite, der im Kino so abgegangen ist. Und das könnte definitiv sogar noch ein rechter Winning-Move gewesen sein im Nachhinein, noch viel mehr, als sie es damals gedacht haben, wo sie die Millionen angeblättert haben, weil ja, irgendwoher wird Content müssen kommen. Und Südkorea ist, oder eben die asiatischen Bereiche sind sehr populär im Moment, auch der ganze Anime-Bereich. Ich weiß ja nicht, ob euch das aufgefallen ist, sowohl auf Netflix als auch auf Disney Plus. Gerade auf Disney Plus habe ich gedacht, finde ich da fast frechter. Netflix ist klar, nehmen die das Zeug, aber Disney Plus, wenn sie da Anime-Produktionen aufnehmen, machen sie sich ja eigentlich ihren eigenen Animationsstudios. Mega Konkurrenz, finde ich, oder? Also, aber offenbar ist das Verlangen nach Anime so gross, dass man sogar auf Disney Plus umschwenkt. Ja, also ist durchaus eine Chance, dass wir mal ein bisschen neue Sachen werden sehen, auch im Kino und nicht nur Hollywood-Produktionen.
Ja, und dann gibt es, glaube ich, noch so die paar europäischen Produktionen, die nicht betroffen sind. Also ich habe gemeint, zum Beispiel House of the Dragons, dort sind vor allem britische Schauspieler und die sind irgendwie in einer anderen Gewerkschaft und die können, glaube ich, trotzdem trüllen.
Stimmt, ja, ja, genau. Was ich auch gelesen habe, ist, dass Videospielproduktionen nicht betroffen sind, also dort dürfen Schauspieler weiterarbeiten. Im Vergleich zu Filmen und Serien.
Ah, dort haben sie andere Deals. He? Das genau. Ist mit dem quasi GAV oder was es dann ist, Äquivalent vom GAV untersteht. Ja. Ja. Ja gut, Anime schauen ist schon gut. Kann man sich schon geben. Yu Yu Hakusho ist mein Tipp.
können wir bald eine Spezialfolge machen im Podcast.
Ja, das wäre aber noch geil. Ja, wenn es wirklich hart auf herkommt. Ich meine, schlussendlich ist es natürlich ein Beschissen für unsere Kinos. Jetzt, das wird ja dann irgendwann auch passieren, oder? Ja. Und ich habe es gerade heute gedacht, es sind riesige Konglomerate da mit Pathé und Blue und so, die können sich schon tragen, aber so die kleinen Kinos wie jetzt in Baden, irgendwie die Familie Stärch, die irgendwie eh nur eigentlich von der Hand ins Maul lebt mit dem Kinobetrieb, wo sich irgendwie noch über Wasser halten kann, wird es dann nachher sicher recht schwierig. Ein Schade, wenn dann nachher dort dann am X Kinos zu würden gehen und vielleicht sogar aufgekauft werden, dann wieder von den Grossen. Fände ich mies. Aber das ist, glaube ich, jetzt haben wir gerade ein bisschen zu weit gedacht, vielleicht sogar.
Nein, ich glaube auch. Ja, aber dann hoffen wir, dass die möglichst bald eine Einigung findet für alle Beteiligten.
Ja, also ich bin da ganz der linke Simon und sage absolut pro Gewerkschaft.
Ich glaube, verdient haben sie es schon, weil eben, wie gesagt, das letzte Mal, wo die Gesamtarbeitsbeträge gemacht wurden, sind Netflix hat es nicht gegeben oder ist in den Kinderschuhen gewesen, ja, von KI, das, so eine mächtige KI, wie wir jetzt haben, hat man, glaube ich, vor einem Jahr noch nicht uns erträumt und
ja,
so.
Also
das
ist
krass. Ja. Also muss definitiv etwas gehen. Und wenn ich so Aussagen höre von Bob Iger, wo ich sonst sehr lobe immer oder eigentlich sehr hoch halte, aber wo der gesagt hat, irgendwie, ja, wir können uns die Forderungen von den Gilden sagen, unrealistisch und auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite steckten sich Millionen von irgendwie 100 Millionen Jahreslohn, keine Ahnung, was sind. Also,
ja. Take a pay cut, Bob, hat ihm da eingeschrieben auf Twitter. Pop,
ja. Ja, wirklich.
Sehr treffend gewesen. Gut, gehen wir noch weiter. Alles andere als streiken wird ja Microsoft und Activision. Die werden nämlich fusionieren.
Die Überleitung. Ich kann es noch ein bisschen arbeiten. Die sind noch nicht so tight mit der Film.
Du los.
Aber es war ein guter Versuch.
Man muss es versuchen. Tobi, was ist denn passiert in der letzten Woche?
Ja, es ist sehr viel wieder passiert in dieser Never-Ending-Saga. Zur Erinnerung, Microsoft hat Activision Blizzard King für 69 Milliarden Dollar übernehmen. Ein riesen Deal, das wäre, falls der durchkommt, die grösste Akquisition in der Gaming-Geschichte und eine der grössten Akquisitionen sowieso, die es jemals hat gegeben. Und das nicht ohne Grund, weil Activision Blizzard King hat sehr viele Franchises bei sich, die nach dem Deal zu Microsoft bzw. Xbox würden wechseln. Das sind so Franchises wie Diablo, World of Warcraft, Overwatch, aber auch so Mobile-Zeug wie Candy Crush. das vergisst man immer, das wäre ja part of the deal und so ein Milliardengeschäft. Und natürlich Call of Duty, wahrscheinlich die grösste oder eine von der grössten Spielserien, die es aktuell gibt und eine von der umsatzstärksten Spielserien. Und eigentlich wäre die Deadline für den Deal der 18. Juli gewesen, das haben Microsoft und Activision so abgemacht, jetzt haben wir den 20. Juli, der Deal ist immer noch nicht durch. Und eigentlich hätte Microsoft 3 Milliarden Strafe müssen zahlen an Activision, wenn der Deal bis am 18. Juli nicht durchgeht. Das haben sie ja dann abgemacht, haben sie aber nicht müssen machen. Kommen wir dazu, wieso?
Ich würde sagen, es ist doch heute 20. Juli.
Genau, ja. Aber die Strafzahlung ist nicht erfolgt, weil sie einen neuen Deal ausgemacht jetzt.
Ah.
Und wieso das der bis zum 18. nicht durch ist, hat wie zwei Gründe gehabt, oder vor allem ein Grund. Nämlich, der Deal hat bei Regulierungsbehörden weltweit müssen durchgewunken werden. Also in jedem Land, wo die Geschäft machen, haben die lokalen Regulierungsbehörden müssen sagen, gut, das heissen wir gut, oder nein, das ist wettbewerbsverzerrend, das kann nicht sein, dass zwei so grosse Player zusammenkommen. Eigentlich haben alle Regulierungsbehörden weltweit nichts dagegen gehabt, bis auf die USA und Großbritannien. USA, dort hat FTC, das ist Federal Trade Commission, hat im Dezember schon eine Klage eingereicht und gefunden, es geht nicht. Aber das ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil, wenn Call of Duty bei Microsoft ist. Sie haben sich also mega auf Call of Duty eingeschossen, weil das halt so ein riesen Game ist. Und die temporären Stopp zwingen von diesem Deal. Und das Gericht in Kalifornien hat sie jetzt aber letzte Woche abblitzen lassen. Die haben gefunden, nö. Das passt. Sony ist gross genug, PlayStation ist gross genug. Wenn Activision und Microsoft fusionieren, das wird denen nicht wehtun. Das wird der Wettbewerb nicht verzerren. Sony wird das überleben, Nintendo sowieso. Die sind sowieso in ihrer eigenen Bubble. Und darum ist das in den USA jetzt quasi durch. FTC hat zwar gesagt, hey, wir werden trotzdem probieren, nachdem dass der Deal durch ist, trotzdem irgendwie nochmal rechtliche Schritte probieren, aber dass da irgendetwas wird passieren, ist so gut wie ausgeschlossen. Und das Gericht hat aber auch gefunden, es gibt gar keinen Beweis, dass Microsoft irgendein Incentive hätte, Call of Duty jetzt konkret wegzunehmen von PlayStation, weil PlayStation ist so die umsatzstärkste Plattform für Call of Duty. Also Microsoft würde Milliarden verlieren, wenn sie das von PlayStation wegnehmen und dann wären sie ja blöd, wenn sie das machen würden. Dann hat es noch in Großbritannien die Competition and Markets Authority gegeben, die Regulierungsbehörde dort, kurz CMA. Die hat die Übernahme im April schon blockiert. Die haben aber nicht wegen Call of Duty blockiert, sondern wegen dem Cloud-Gaming-Markt. Die hat gefunden, wenn Microsoft dann all die Franchises bei sich in der Cloud kann anbieten kann, im Xbox Game Pass, wo ja alle Spiele, die im Game Pass sind, fast alle, kannst du in Cloud spielen. Da haben sie gefunden, dann werden sie ein viel zu grosser Player dort. Der Cloud-Gaming-Markt aktuell nicht
also,
so gross.
Sie werden dann das grosse Player im Cloud-Gaming-Markt?
Nur Cloud-Gaming, genau. Das war ihre Argumentation. Und das ist eine recht lustige Argumentation, weil who cares about Cloud-Gaming?
Ja, genau.
Haben Sie nicht letztens davon gehabt, dass Cloud-Gaming so mega unpopulär ist? Oder haben wir, ich weiss nicht, ob Sie es im Podcast gehört haben oder ob wir es irgendwo gelesen haben, aber
genau,
es
ist
niemand
das
macht Cloud-Gaming.
Das ist sogar aus geleakten Dokumenten rausgekommen, wo in dem FTC-Trial war. Da hat Microsoft selber gesagt, interne Memos, Cloud Gaming interessiert niemand, aber das ist das Einzige, was wir haben. Wir müssen drauf setzen. Aber
sehr geil.
CMA findet halt, hey, es könnte sein, dass in 10 Jahren Cloud Gaming riesig ist und dann wäre Microsoft zu gross. Und darum haben sie gefunden, nee, lassen wir nicht zu. Und Microsoft hat eine Berufung eingelegt bei CMA und der Berufungsprozess ist extrem lang und die Aussicht auf Erfolg ist extrem gering. Also es war so, hey, sie kommen nicht durch. Jetzt ist aber nach dem FTC-Trial, also nachdem das den USA klar war, dass der Deal durchkommt, hat es News aus Großbritannien gegeben, nämlich ein Gericht in London hat entschieden, der Appeal-Prozess, also der Berufungsprozess, genau, auf Eis zu legen für 2 Monate, sodass sich CMA und Microsoft sozusagen außergerichtlich einigen können. Der Begriff stimmt sicher nicht ganz, aber sie können jetzt wie in diesen 2 Monaten Pause, können sie nochmal einen neuen Deal wie aufsetzen, Microsoft, wo die Bedingungen von CMA würde erfüllen. Wie das wird aussehen, keine Ahnung. Es könnte zum Beispiel sein, dass all die Activision-Games nicht in der Cloud spielbar sind, aber das würde dann nur für Großbritannien gelten und nicht für den Rest der Welt. Ja. Und das wäre so irgendein Deal, den sie aushalten könnten.
Aber das heisst, es ist wirklich auch realistisch, dass auch in Großbritannien, dass das auch irgendwie durchkommt jetzt noch.
Genau, jetzt mit dem Stopp vom Berufungsprozess ist es sehr, sehr wahrscheinlich. Und Gleichzeitig haben jetzt auch Microsoft und Activision einen neuen Deal ausgehandelt. Die Deadline haben sie gegen hinten verschoben auf den 18. Oktober, also 3 Monate in Zukunft. Und das, das ist ja noch 1 Monat später als die Pause vom Berufungsprozess. Also man geht davon aus, dass das wird klappen. Und dort haben sie auch noch neue Strafzahlungen festgelegt, lustigerweise. Wenn sie bis Ende August nicht durchkommen, müssen sie jetzt 3,5 Milliarden zahlen. Wenn sie bis am 15. September nicht durchkommen, sind es 4,5 Milliarden. Und drum,
das geht aber schnell, 2 Wochen, ja, Milliarden.
Gell, es kann schnell das Geld verlieren.
Schneise Stundenlohn. Ja. Ey, aber, schlussendlich, dann zahlen sie das und dann übernehmen sie trotzdem und dann haben sie das Geld irgendwie wieder zurück, oder wie ist das? Also das wäre
eine gute Frage.
Also, ja, ich weiss nicht, was mit dem Geld oder wie das nachher, das ist eine gute
Stimmt
Frage.
Stimmt jetzt,
ja,
wo du sagst.
Wenn sie können dann eh nicht, ja, wieso eine Strafe?
Ja.
Wegen den Aktionären, die es cool finden, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Genau. Und, aber eben, weil es am Ende August schon die erste Strafzahlung gibt, geht man davon aus, dass sich eigentlich alle einig sind, dass das bis Ende August wird durchkommen. Also jetzt könnte es recht schnell gehen. Mhm. Und dann, gleichzeitig hat es auch noch gute Neuigkeiten für PlayStation-Fans gegeben, weil Sony hat nämlich offiziell einen Vertrag mit Microsoft unterschrieben, dass Call of Duty 10 Jahre, nachdem dieser Deal zustande wird kommen, auf PlayStation wird erscheinen. Was nach diesen 10 Jahren wird sein, who knows, aber für die nächsten 10 Jahre ist Sony mal safe. Bisher hat sich Sony extrem geweigert, irgendetwas zu unterschreiben, weil sie haben gefunden, nein, was bringt uns der Deal, wenn ihr dann gleich von Call of Duty profitiert. Wir wollen, dass die Akquisition überhaupt nicht durchkommt, aber jetzt, wo halt wie klar ist, es kann auch niemand mehr etwas dagegen machen, sehen sie sich gezwungen, den Deal zu unterschreiben. Der gleiche Deal hat übrigens auch Nintendo unterschrieben, sehe schon im Dezember, also Call of Duty wird für die nächsten 10 Jahre auf Nintendo-Plattformen rauskommen und Cloud-Gaming-Plattformen wie zum Beispiel Nvidia, Ubitus und Boosteroid, die 2 letzten kenne ich gar nicht, aber die haben auch so einen Deal bekommen, plus noch andere Activision-Games, die dort drin sind, wo sie Zugriff darauf haben. Also Microsoft ist da wirklich am Schauen gewesen, dass sie mit den Regulatoren weltweit irgendwie, dass sie die können, zufrieden stimmen und darum haben sie auch die Deals abgeschlossen und jetzt endlich auch auf der PlayStation. Und ja, wie es in 10 Jahren wird aussehen, keine Ahnung. Wenn PlayStation dann nicht so riesig ist, wie sie jetzt sind, kann Microsoft natürlich immer sagen, hey gut, die 10 Jahre sind vorbei, ade merci, wir zerstören PlayStation. Aber für die nächsten paar Jahre sind sie safe.
Und wie schätzt du jetzt, also insgesamt, also für die ganze Game-Industrie, ist es jetzt gut oder schlecht?
Ich finde so riesige Akquisitionen finde ich grundsätzlich immer nicht gut. Also so wie das Einzige, was gut ist oder für einen Konsument, so, für einen durchschnittlichen, ist, dass all die Titel von Activision halt jetzt im Game Pass inkludiert werden sind. Und Game Pass ist so wie ein Netflix für Games, oder? Ein Abo, das du löst und jetzt hast nach dem Deal wirst du die riesige Activision-Spielbibliothek dort drin haben. Das ist cool, wenn du es abonniert hast. Es wird nicht teurer in voraussehbarer Zeit. Es ist erst teurer geworden. Das ist von dem her für einen durchschnittlichen Gamer ist es cool, aber ich glaube, so für die Gesamtindustrie ist es nicht gut. Und Microsoft hat ja die Strategie aktuell, dass sie einfach links und rechts Studios einkaufen und sich die Games einkaufen und exklusiv machen. Und das finde ich per se als Strategie nicht sehr nachhaltig. So.
Ja. Das haben wir das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Bei Call of Duty habe ich krass gehört, die Zahl habe ich letztens gehört. 1 Million PS5-Besitzer spielt nur Call of Duty.
Genau, das war so eine geleakte Zahl aus dem Prozess gewesen, von 2021, oder? Ist das, glaube ich, ja, genau.
Das ist ja sick, oder? Aber die spielen nur das. Du hast ein PS5, du hast ein 600 Stutz teures Gerät, zahlst nochmal 100 Stutz fürs Game
und 700 Stutz und
du spielst nur das. Aber ja.
Ich gehöre wahrscheinlich zu den 1 Million, die nur FIFA spielen.
Ja, die gibt es auch.
Oder fast nur FIFA. Ja. Außer es kommt Hogwarts Legacy raus oder so.
Oder ein Star Wars Game, das neue Open World von Ubi. Ja, du, aber ich finde, generell ist es ja nicht so, dass sie mega eine Marktdominanz auch mit dieser Übernahme hätten. Sie sind ja, glaube ich, dann nachher nicht mal das Größte. Game-Studio, ich glaube, Nintendo hat dort noch so wirklich mitzureden und so. Aber du hast schon recht, ja, so Übernahmen sind tatsächlich irgendwie nie wirklich.
Ich finde eben, der Punkt, den Phil immer bringt, ich muss es mir jetzt auch klauen, aber ich verkaufe es nicht als meinen eigenen Punkt. Er bringt immer, und ich finde das sehr nachvollziehbar, ist, dass du ja eigentlich als Gamer willst, dass Microsoft zum Beispiel ein eigenes Call of Duty entwickelt, wo besser ist als das von Activision und nicht, dass sie es einfach kaufen,
genau,
und damit sie es haben, oder?
Ja, das war ja der Approach von Sony in den letzten Jahren, wo sie die letzten 10 Jahre, wo sie all die Exklusivtitel rausgehauen haben, also alles Neuentwicklungen, neue IPs, wo sie erschaffen haben. Und Microsoft hat halt jetzt eine andere Strategie, sie entwickeln neue Franchises und sie kaufen sich die ein. Und das ist halt, ja, kannst du auch machen. Mhm. Aber das andere ist halt viel cooler. Es gibt immer wieder neues Zeug, Innovationen und zwingt die anderen halt auch eben ihre eigenen Äquivalenz zu entwickeln und nicht einfach einzukaufen. Aber,
ja. Genau.
Ja, wobei Microsoft hat noch viele so kleinere Studios auch gekauft, die jetzt ein bisschen mehr Freiheiten haben und durch mal sehr coole Games können machen.
Absolut, ich glaube
auch. Wie hat das geheißen, wo du so Fan bist? Pentiment, nein?
Pentiment, ja genau.
Pentiment und so, das würde also, ja nicht passieren, wenn die nicht die Köln von Microsoft im Hintergrund hätten und sehr entspannt könnten einfach mal probieren,
etwas zu
entwickeln, wo vielleicht auch verreckt, oder?
Sie haben sicher ein paar Sachen, es hat sicher gut getan, dass sie von Microsoft übernommen wurde, unter anderem auch Bethesda, wo ja Starfield rausgegeben im September. Das hätte, laut Gerücht, hätte das eigentlich irgendwie schon vor 2 Jahren rausgekommen. Aber Microsoft hat gefunden, das können wir so nicht rauslassen, das ist absolut verbuggt. Und jetzt haben sie noch 2 zusätzliche Jahre gehabt, um das zu polischen, weil es für Microsoft jetzt halt so ein riesen, also ein wichtiges Game ist, das rauskommt. Und das muss gut sein, wenn das rauskommt. Und wenn das Bethesda allein hätte rausgegeben, hätten wir wieder noch ein Bugfest gehabt, wie das bei Fallout 4 und Co. war. Gut, das Spiel ist noch nicht draussen, wir wissen nicht, wie es kann immer noch eine Katastrophe enden, aber in dem Fall hat es zum Beispiel auch gut getan, dass die von Microsoft übernommen wurden.
Ich glaube auch, das ist, solange es noch mindestens zwei oder drei grosse Player gibt, dann sind immerhin die noch in der Konkurrenz. Frage ist natürlich immer, was ist langfristig, was passiert denn, oder? Gut. Ja, komm, dann verlassen wir mal die harte Wirtschaftswelt und gehen stattdessen zum Play the Pack Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Wir sind im Kino gewesen. Der Simon ist go Barbie schauen, ich glaube mit dem Luca zusammen.
Ja, wir haben das gerade ein bisschen nicht mehr gespürt. Wir haben gerade 4 Leute mitgenommen.
Auch die Arme.
Das Happening.
Die Arme vom Dings, der da uns in Empfang genommen hat, ist gerade ein bisschen verschrocken, wo wir zu vierten gekommen sind und eine von uns mit der Kamera und dem ganzen Gestell auf der Schulter und so gekommen ist im Kinosaal. Und sie so, was macht sie da? Was hat die
vor? Oh shit. Valentina voll mit dem Rick über der Schulter und so. Aber
also super. Also wenn ich jetzt irgendwie auf Torrent etwas abladen, dann haben die das wahrscheinlich gefilmt.
So. Nein! Schon nicht.
Ja, nein, es ist ja, ich weiß nicht, wir sind das in einer Pressevisionierung gewesen, ich weiß nicht, dass es ein bisschen vielleicht behind the scenes, aber du kannst den Film halt ein paar Tage früher schauen und dann musst du etwas unterschreiben, dass du nicht darüber redest und nichts dazu schreibst und so. Und auch, was wir auch müssen machen, ist das Handy in so eine Hülle tun, damit du nicht kannst filmen und so. Also es ist so, ein so der geregelte Ding. Okay. Aber warum bin ich mitgegangen? Weil Nati und ich haben gedacht, wir machen da wieder mal ein fun Ding zusammen. Ich bin ein grosser Fan von der Regisseurin von der Greta Gerwig. Habe ich schon diverse Sachen gesehen, wo sie entweder mitgespielt hat. Sie war die Schauspielerin und nachher hat sie Drehbuchautorin und nachher aber auch Regisseurin. Und darum wollte ich dann unbedingt schauen. Und der Luca hat gnädig uns den da angemeldet. und ich bin mega begeistert von dem Barbie-Film, das so viel vorweg. Auch wenn es etwas, wenn ich mich vor einem Jahr gehört hätte, das sagen, jetzt würde ich sagen, bist du wahnsinnig. Aber es ist wirklich sensationell. Also um was geht es? Barbie, glaube ich, kennen alle die Puppen, die Frauenpuppen, die in den 50er Jahren entwickelt worden ist. Und es geht um die Barbie, gespielt von der Marjo Robbie und der Ken, und also ein Ken, der gespielt ist von Ryan Gosling. Und die Barbie lebt in ihrer Barbie-Welt mit ganz vielen anderen Barbies zusammen und alles ist super und alles ist perfekt und jeden Abend ist Girls Night und sie können aber jeden Job machen, wo sie wollen und das ganze Parlament ist nur aus Barbies besteht und Kens sind eigentlich nur so ein bisschen ihre Lakaien und so Zudiener. Und dort macht sie den Fehler, dass sie eigentlich ein bisschen zu dunkle Gedanken hat und nachher geht sie aus ihrer Barbie-Welt raus. Und das äußert sich, dass dann nachher ihre Füße nicht mehr wie immer magisch auf Absatz sind, weil die Barbies haben ja, die haben ja keine platte Füße, die Puppen, oder? Die haben ja so, ja, die haben halt wie immer
Pumps. So High Heels ohne Heels eigentlich.
Genau. Damit du denen kannst High Heels anlegen und so. Und dann plötzlich wird sie zum Plattfuß und das ist natürlich verheerend und geht dann dort so zu der einen Barbie, die so ein bisschen, ja, die hat so ein bisschen, das ist so ein bisschen fast so wie bei Matrix, wo es zu deren alten Frau geht. So
weißt du wo? Das weird Barbie, wo ein bisschen heftig mitgespielt wurde. Sie ist die ganze Zeit dort wie so im Spagat mit bemaltem Gesicht und geschnittenen Haaren, halt wie ein Kind, das ein bisschen wild mit dem Barbie rumfuchtelt.
So geil. Und die schickt sie dann auf die Welt, auf der Reise in die normale Welt, so muss man sagen. Und in der normalen Welt kommt dann noch eine Barbie wirklich auf die Welt. Und die kennen übrigens, kommt auch mit. Alles sieht man schon im Trailer. Aber die kommt sie wirklich auf die Welt, weil dort ist natürlich die ganze Welt Männer dominiert. Und so nimmt dann das ein bisschen seinen Lauf. Der Ken, nur so viel sei verraten, lässt sich ein bisschen inspirieren von dieser normalen Welt und kommt dann nachher zurück in die Barbie-Welt, wo dann eben nichts mehr so ist, wie es vorhin war. Und sehr geil, Mattel kommt massiv drunter. Der Mattel-CEO ist gespielt von Will Ferrell. Das ist sehr witzig. Es sind einfach so eine Männerrunde, wo so Empowering Women und ja, Feminism und so. Es hat so Sachen wie, wie könnte ich Frauen hassen? Meine Mutter ist eine. Oder wie ist der Spruch gegangen?
Ja, ich so, I love women. I'm a son of a mother.
Und so. Hey, also es ist einfach, es ist mega geil, von A bis Z gemacht, super gespielt, die ganze Barbie-Welt ist genius, das Set ist so krass, also weißt du, es ist so viel Detail drin, zum Beispiel im Kühlschrank kannst du ihn aufmachen, da ist gar kein Kühlschrank drin, es ist einfach so aufgeklebt, wie halt im Barbie-Haus auch, oder irgendwie, halt ja, wirklich alles in den diversesten pinken Farben und so, und in den Pool rein kannst du auch nicht, da kannst du drüber laufen, oder, ist aber so Wasser, auf Wasser gemacht. Mega geil, wirklich sensationell, extrem guten Humor habe ich gefunden, wirklich auch, natürlich ein paar Schenkelklopfer und schon ein bisschen Slapstick und so, muss es aber, finde ich, auch sein bei dieser Materie, also da kannst du jetzt nicht den tiefsten Humor erwarten. Mega viele so Referenzen, so, es fängt schon an mit irgendwie anstatt also weißt du, 2001 Space Odyssey mäßig, po, 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 po. Und dann kommt er so anstatt ein Stalaktik und dann halt die Barbie. Und
das, ich glaube, so das ist der erste Teaser, den wir zu dem Mal gesehen
haben. Genau, oder? Das ja, ist genau. Das Intro geht. Und dann so Mädchen, die ihre Baby-mäßigen Puppen verschlönt und dann auf die Barbie als erwachsene Frau umsteigen. Dann hat es auch mal so eine Volleyball-Szene wie bei Top Gun und so. Also es ist wirklich... Es ist sehr, sehr schön gemacht. Und cool ist, es hat schon Moral so hinter der Geschichte, aber es ist nie mit der Moral kühlen, habe ich gefunden. Ich habe Mühe, wenn dann nachher so alles dir 100-mal erklärt und in die Fresse gedruckt wird und so, ja, ist jetzt klar, wir wissen es und so, die Welt ist schlecht, bla bla. Ist bei dem Film jetzt voll nicht der Fall, finde ich. Sehr auf eine feine Art gemacht. Am Schluss braucht es ein bisschen, bis er nachher den Rank findet. Der Rank ist jetzt auch nicht irgendwie, es ist nicht das Überraschendste oder das krasseste Ende, das ich je gesehen habe. Hätte man jetzt 10 Minuten können abschneiden, hätte man für ihn keinen Abbruch da. Aber hey, super, super geil. Sehr, sehr witzig. Für alle Fans und für alle, die nicht Fans sind von Barbie und auch für alle, wo Barbie egal ist, wie zum Beispiel dir oder Luca.
Ja, genau. Also ich habe den Hype vor dem Film nicht so verstanden, weil ich habe das Gefühl, hey, also Trailer und so, das ist einfach alles pink und der Ryan Gosling hat blonde Haare und was soll das jetzt? Warum? Also weißt, warum ist jetzt wirklich die ganze... Wir sind auch in dem Kinosaal gewesen, bei dieser Pressevisionierung und ich habe in dem ganzen Saal... Es hat so viele Journalistinnen und Journalisten gehabt, wie ich glaube im ganzen Jahr zusammenzählt, nicht in all meinen Pressevisionierungen gesehen habe. Es ist wirklich...
Krass.
Das Interesse ist enorm an dem Film. Und ich muss jetzt nach dem Film sagen, ich kann es langsam auf und nachvollziehen, weil, wie das immer schon gesagt hat, der Film ist verdammt lustig. Er hat eine rechte... wie soll ich sagen? Ja, nicht eine Anti-Männer...
Botschaft. Philosophische Komponente.
Ja, philosophische Komponente. Es ist schon, also es geht schon natürlich auch um eine Kritik an unsere männerdominierte Gesellschaft. Das muss man erwähnen, das muss man sagen, weil es wäre, wie wenn ich über Oppenheimer würde reden, ohne zu sagen, dass die Atombombe dort ist. Also es ist Part von dem Film, aber ich habe in diesem Podcast mich schon
schön
sehr...
Schön Vergleich, sorry.
Ja, nein, man kann es nicht über den Film reden, ohne zu sagen, es ist da. Weil es ist da und es ist teils auch recht in your face. Aber... In diesem Podcast haben wir auch schon oft über zum Beispiel She-Hulk echauffiert, wie das auch so die Anti-Männer-Haltung hat, wo es wirklich nicht mehr um Gleichberechtigung geht, sondern um die Abwertung vom Mann. Oder? Und das passiert meiner Meinung nach in Barbie nicht oder viel weniger, weil Barbie ist auch selbstkritisch, auch die Geschichte von der Barbie-Puppe selber, die Bedeutung, oder? Nicht einfach nur ja, Empowerment, Frauen können alles sein, Astronautin, Physikerin, im obersten Gerichtshof, Anwältin, was weiß ich, sondern es ist auch Vermittlung von falschen oder von fehlgeleiteten Schönheitsidealen. Und das ist ja auch nicht gut, oder? Also es ist auch selbstkritisch in dem Sinn. Es ist auch am Anfang, meiner Meinung nach, die ersten 20 Minuten vom Film ist eine einzige Persiflage eben auf den falschen Feminismus, wo Helen Mirren aus dem Off mit Ironie sagt, so, ja, eben da im Barbieland haben wir alle Problem von Feminismus und Gleichberechtigung gelöst. Und dann ist einfach alles ist Barbie-dominiert und alle Cans sind irgendwie nur da, um die Barbies anhimmeln. Und der Ken, der Ryan Gosling spielt, was ist sein Job? He's good at beach. Also, weißt du, er ist einfach gut drin, an einem Strand zu existieren. Er ist nicht Lifeguard das oder keine Ahnung was. He's good at beach.
Ja, das ist sein Job.
Das ist sein Job. Er ist gut at beach. Was auch immer das. Oder dort wird das ein bisschen auf die Chippe genommen, dass die Lösung ist nicht Barbieland, wo einfach die Frauen plötzlich alles dominieren. Und die Lösung ist natürlich auch nicht unsere reale Welt, wo uns ein verdammt lustiger und gut gemachter Spiegel uns Männer vor den Kopf setzen, sondern irgendwo, eben die Lösung ist irgendwo dazwischen. Das finde ich, kommt bei Barbie doch auch durch. Und darum hat es mich jetzt auch nicht gestört oder habe ich mich jetzt auch beleidigt gefühlt vom Film, sondern im Gegenteil. Ich habe ihn auch sehr, sehr unterhaltsam gut gefunden und absolut empfehlenswert.
Hm. Besonders hätte ich noch raus. Du hast am Anfang so gesagt, hä, wieso nehmen die Ryan Gosling und Margot Robbie und so, aber für mich ist das nach dem Film, auch nicht im ersten Moment auch gedacht, aber nach dem Film wird wie alles klar. Der Ryan Gosling spielt sensationell. Und es ist natürlich schon auch so ein bisschen, er ist ja schon so ein bisschen der Rom-Com Toyboy-Männer-Guy gsi. Also weißt, am Anfang von seiner Karriere hat er eigentlich fast nur so Filme gemacht und dann mit Drive irgendwie das erste Mal so etwas gemacht, wo ein bisschen, sag jetzt, ernster oder ernstzunehmender vom Schauspiel her ist und so. Und das macht schon Sinn, dass er nachher den Ken spielt. Das ist eigentlich so ein Flashback zu dieser Zeit, aber natürlich völlig überrissen. Die Mimik, die er damals drauf hat, das ist so lustig, wirklich, das ist so geil. Super. Es ist so ein ahnungsloser Dude.
Also geht auf YouTube und geht in «I'm just Ken».
Das ist das Lied, ja.
Das ist seine Ballade im Film und das bringt ziemlich auf den Punkt, was er für... Es ist super, es ist genial.
Ja, nein, also voll gut. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht im Kino. Und zwar herzhaft und ernst und so.
Und ist aber auch für irgendwie jetzt Fans von Barbie, also so klassische Barbie-Fans, passt das denn auch, oder?
Ja, ich denke schon. Also, ja, sicher. Also ich meine, die sehen dann all die Details und so, oder die wissen dann auch, es gibt ja diverseste so Barbie-Editionen, wo natürlich dort nachher alle auch irgendwie vorkommen und so. Es ist dann schon auch noch so ein bisschen Fanservice und ich glaube eben schon auch, dass die Details, die da siehst, die uns mega entgangen sind, das werden so echte Sammlerinnen und Sammler werden da, denen werden die Schuhe aufgehen ab dem Zeug, oder? Aber das kann ich nicht richtig einschätzen, aber ich denke schon, der Claim ist ja, es ist für alle, die Barbie lieben und alle, die Barbie hassen. Und ich finde, tatsächlich ist es auch für alle zwischen denen, wo Barbie egal ist. Also wenn du mal das Barbie wegnimmst und einfach das Ganze als Film siehst, dann funktioniert der Film sensationell auch. Also ja, voll. Ist mega.
Ich glaube, die Einzigen, die vielleicht ein bisschen rauskommen, sind die tatsächlich mit Barbie noch spielen. Also
ja, das stimmt. Für Kinder ist es...
Verstehen vielleicht nicht ganz.
Ja, nein, für Kinder ist es... es kommt dann schon vor, eben, ja, dass natürlich keine Vagina und kein Penis haben und blablabla bla bla und so. Also ich glaube nicht, dass es für Kinder, glaube ich, es ist schon in der... ab Teenager, würde ich sagen. Mm. Ja. Okay. Aber...
Ja, es klingt gut, ja. Also,
Hammer.
Barbie-Empfehlung von Luca und von Simon.
Und von der Nati und von der Valé.
Und von Nati, okay, also von allen.
Und von der Valé,
die ich nicht gesehen habe.
Ja, die Valé war immer herzig, sie war so nervös, dass sie jetzt nicht mitkommen kann, so beim ersten Meeting, das wir hatten. Entschuldigung, Valé, wenn das los ist. Aber sie ist jetzt nämlich nicht die, die vor Begeisterung aus dem Häuschen ist, aber sie ist das erste Mal komplett begeistert. Hey, sie sind pumped und so. Ja. Ja. So, was ist los, Valé?
Ja,
es ist jetzt. Ja,
sehr schön.
Ja, und Luca, du hast so als Kontrastprogramm, oder? Hast du noch Oppenheimer gesehen? Ich glaube, das schlacht die Kinos so ein bisschen aus, habe ich gesehen. Also die,
total.
Da gibt es total viele so Double-Feature-Events, wo man das beides kann schauen kann.
Hey, in Zürich habe ich das leider noch nicht gesehen, aber offenbar machen das sehr viele Kinobetriebe. Haben das tatsächlich aufgenommen, so ein bisschen als Marketing-Trick. Quasi der Double-Feature, so zwei Filme, wie sie unterschiedlicher nicht könnten sein. Barbie und Christopher Nolan sind Oppenheimer. Und die macht dann einfach ein Double-Feature, dass du kannst beide nacheinander schauen kannst.
Ist aber noch lang, oder? Ich glaube, Oppenheimer, wie lange kommt der?
3 Stunden.
Holy moly.
180 Minuten aufs Loch. Aber zu dem kommen wir noch, es fühlt sich nicht wie 180 Minuten an. Aber ich weiss nicht, ob ich jetzt die Filme hintereinander schauen würde. Es sind wirklich unglaublich unterschiedliche Filme. Aber vielleicht ist das genau der Witz. Anyway, Oppenheimer, wie gesagt, Regie hat Christopher Nolan geführt und er hat wieder eine riesige Schauspielerriege dabei. Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett und noch ein paar mehr, die ich jetzt nicht erwähne, weil das wäre vielleicht sogar schon fast ein Spoiler. Ja, und die spielen da in dem Biopic mit. Um was geht's? Es ist das Jahr 1938. In Europa hat man zum ersten Mal eine Atomkernspaltung angebracht. Das ist für die meisten Leute pure Science-Fiction, aber Physikerinnen und Physiker sind die, die eigentlich genau wissen, was das bedeutet, nämlich, dass die Welt kurz davor steht, die Macht der Sonne in eine kleine Kugel zu packen und sie auf die andere Seite des Ozeans zu schicken und dort ihre verheerende Zerstörungskraft freizusetzen. Oder in anderen Worten, die fucking Atombombe. Und ja, so fängt das Rennen an, zwischen Amis und Nazi-Deutschland eben. Wer die Atombombe zuerst bauen soll oder wer die Atombombe zuerst baut. Und Robert Oppenheimer, der ist einer der klügsten Köpfe der Welt und der ist eben als Leitung von dem Manhattan-Projekt angesetzt worden, um die Bombe zuerst zu bauen. Er selber hat in seinen jungen Jahren in Europa studiert, ist ja selber auch Jude, hat darum Faschismus und Antisemitismus am eigenen Leib gespürt und er ist sich sicher, dass dürfen den Nazis nicht gelingen, dass die das zuerst machen. Nur, wo dann nach ein paar Jahren Deutschland tatsächlich schon verloren hat, den Krieg, und sie die Atombomben am Bauen sind, fehlt irgendwann dann langsam die Rechtfertigung, überhaupt fertig zu bauen. Und um das geht es dann ein bisschen. Ja, es ist einer der schwierigsten Reviews in meinem Leben, die ich jemals
geschrieben habe. Krass.
Absolut. Weil, es wäre kein Nolan-Film, wenn du nach dem Schluss nicht willst, völlig erschlagen dort im Kinosessel hocken, überwältigt und aufgewühlt und nur schon den Gedanken so langsam sich wieder zu bewegen und überhaupt einen Gedanken zu fassen. Und wenn ich einen hatte, dann war es wie, um Himmels Willen, wie soll ich das, was ich jetzt gerade gesehen habe, in Wort fassen? Ja, es ist wirklich wie bei Dune. Es ist unmöglich, den Film bei einer Sichtung irgendwie schon alles zu erfassen zu haben und alles begriffen zu haben, weil ja, es ist einfach wie, ja, ich bin gerade ein bisschen <draus geredet. lacht> Es ist krass, wie der Nolan auch mit den Zeitebenen spielt. Der Film wird mal wieder nicht linear erzählt. Das heisst, wir haben 3 Zeitebenen und zwischen diesen 3 Zeitebenen wird hin und her kommt. Das geht vorwärts, es geht rückwärts, es ist dialoglastig, man hat viele Charaktere, die auftauchen, muss wirklich mega bei der Sache sein, um dem Film zu folgen. Das ist halt typisch Nolan. Aber andererseits hat das auch den Effekt, dass ständig etwas passiert und ständig etwas geht. Und irgendwie, der Film geht 3 Stunden, aber irgendwo sind 30, 40, 50 Minuten einfach evaporiert. Keine Ahnung, der Film kommt einem nicht so lange vor. Und ja, der Nolan ist halt einfach immer noch der Filmemacher, der so einer der letzten Verfechter des grossen Kino ist, wo wirklich ein Kinorelease für Tenet zum Beispiel im Jahr 2020 durchgesetzt hat, mitten in der Pandemie, wo Film auf IMAX dreht, wo Computereffekte meidet, wo er nur kann, wo, wenn er sagt, ich möchte, dass ein verdammtes Passagierflugzeug irgendwo in einen Flughafen abstürzt, dann passiert das einfach, da wird kein Spezialeffekt eingesetzt, so wie bei Tenet, oder? Und sogar bei der Atombombe hat er anscheinend kein Spezialeffekt eingesetzt. Wenn der Oppenheimer sich auf Molekularebene vorstellt, wie da die Atomkerne auseinanderfallen, wie sie da eben gespalten werden, wie sich Kettenreaktion auslöst, das sind alles Tricks, die er in Kamera macht, wo nicht Computer eingesetzt wird. Das ist einfach wahnsinnig krass. Und dazu kommt noch sein Kameramann, wo er seit Ewigkeiten dabei hat, der Heute von Heute mal. Mit ihm hat er auch schon Tenet gemacht, Interstellar, Dunkirk, einfach zum euch ein bisschen so die Epicness der Bilder können vorstellen, wo da der Film liefert. Und obwohl Oppenheimer Nolan-typisch einfach ein Perle von einem Film ist, wirklich technisch brillant umgesetzt und wirklich einfach ein Kinofilm mit der Betonung auf Kino, sind es am Schluss immer noch die Schauspieler, die es rausreissen, die wirklich eine Performance abgeben. Also, du könntest, es würde mich nicht wundern, wenn es in diesem Film Nominationen für die Schauspieler regnen würde. Eine, also zwei, wo ich ganz besonders herausheben möchte, ist der Robert Downey Jr.
Wo, stimmt, der ist auch noch dabei.
Der ist auch noch dabei. Den habe ich in meinem Review selber ich ein bisschen Unrecht an, weil ich ihn fast nicht erwähnt habe. Also, der Review ist nur schon so lang geworden in Textform, dass ich dachte, jetzt kann ich nicht auch noch das anpacken. Aber der spielt wirklich auch wahnsinnig gut in diesem Film. Der hat selber auch gesagt, als er ans Set kam, hat er wieder das Schauspieler wie neu müssen lernen, weil der Armsicht hat seit 10 Jahren. Also, versteh mich nicht falsch, Robert Downey Jr. als Tony Stark im Marvel Cinematic Universe ist für mich das Highlight. Und er spielt den Tony Stark auch cool. Aber er hat seit 10 Jahren einfach immer nur die Rolle gespielt. Yeah. Er hat fast nie etwas anderes gespielt. Er hat nach dem MCU hat er da im Dr. Doolittle-Brunz irgendwo mitgemacht. Da plötzlich kommst du in einem Nolan-Film rein und musst wieder richtig Schauspieler, und das macht er da. Also das ist wirklich wahnsinnig. Der andere natürlich, wo der Film dreht, ist der Cillian Murphy als Oppenheimer, wo wirklich er dreht den Film, er dreht in jede Sekunde, er ist in jeder Szene ist er wirklich da, funktioniert, und er sieht auch mega ähnlich aus wie der Oppenheimer.
Mega, ja, das habe ich gesehen. Ein
gutes Casting, ja. So gut.
Wahnsinnig gutes Casting. Er bringt das auch mega gut über die nuancierte Spiel so zwischen, er ist halt der Oppenheimer, ist euphorisiert vom wissenschaftlichen Fortschritt, der da gelingt. Gleichzeitig aber auch weiss er, der Oppenheimer, der hat genau gewusst, was sie da machen sind. Sie haben genau gewusst, was das Manhattan-Projekt ist. Sie haben gewusst, sie bauen eine Bombe. Und die Bombe wird verheerende Auswirkungen haben. Nur das Problem ist, sie wissen das, aber die Welt weiss es nicht. Die Welt weiss es erst, wenn die Bombe benutzt worden ist. Also, wie machst du das moralisch mit dir? Wie kommst du da moralisch mit dir klar? Und Oppenheimer, wenn man ein bisschen die Historie anschaut, ist er tatsächlich einer, der dann nach dem Abwurf von der ersten Atombombe über Hiroshima und Nagasaki, wo das passiert ist, wo er dann tatsächlich die Berichte gesehen hat, wie verheerend die Zerstörungskraft tatsächlich noch ist. Also er hat es selber noch unterschätzt. Dann hat er völlig umgekehrt. Dann ist er total zum Gegner geworden, oder? Obwohl er selber das beiträgt. Ich glaube, das hat ihn sein ganzes Leben lang mega auch zerrissen, und die Schuldgefühle haben ihn auch aufgefressen. Und das ist so ein bisschen so die zweite Hälfte vom Film. Die erste Hälfte ist ein bisschen, wie kommt es zu der Atombombe? Und die zweite Hälfte ist dann die ganze Folge davon. Psychisch, geopolitisch.
Ah, also es geht noch weiter. Also es ist ein bisschen nach dem Krieg. Okay, okay.
Genau, cool. Genau. Das ist wirklich doch. Also der Film fängt da eigentlich fast schon mit dem Ende, zum dann wieder am Anfang springen und hin und her zu kumpeln, wie man es halt von Nolan kennt. Und am Schluss kommt dann quasi die Abrundung. Ja, es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
Ich kann mit einem Review. Also, die Reviews sind ja super, 90% fresh auf Rotten Tomato. Aber eins, was negativ war. Und darum sage ich es jetzt, gesagt, ja, es sei dann am Ende doch einfach nur ein 3-stündigen Wikipedia-Eintrag. was hat es mit dieser Kritik? Hat das irgendeinen Funken gewahrt, oder?
Nein, also ich finde nicht. Also wenn, dann ist er verdammt gut gespielt, der Wikipedia-Eintrag. Also da hat jemand eine sehr, sehr trockene Meinung von dem ganzen Film, von dem Schauspiel. Also ich finde wirklich so die Magie, die Kinomagie, die trifft aus jedem einzelnen Frame raus. Und nur schon für das bin ich schon Feuer und Flamme. Aber du hast dann auch noch die Schauspieler, die wirklich aus jeder Szene das Maximum rausholen. Also ich finde es ein bisschen wirklich...
ich meine, das könnte ja über jedes Biopic, könntest du es ja blöd gesagt sagen. Oder?
Ja, also von dem logisch. Her, also ja, ja, außer irgendwie da der Freddie Mercury-Movie, wo einfach geschönigt worden ist von der lebenden Queen-Mitglieder.
Right. Ist ja dann nicht besser.
Das Einzige, was ich an Nolan-Filmen aber es nicht geil finde, ist scheiß Soundmix. Wo die Dialoge einfach runtergehen, ist das hier auch wieder so.
Ja, also das ist mir jetzt im IMAX nicht wirklich aufgefallen. Es war alles laut und basslastig gewesen, aber ich habe schon gehört, dass es Leute gibt, die tatsächlich eben Mühe haben mit dem Dialog verstehen und so bei Nolan-Filmen. Ist mir jetzt nicht so gegangen, aber ich denke es wird wahrscheinlich. Also eben,
ich glaube, das merkst du im Kino eh weniger, weil du sagst, es ist sowieso, alles genug laut, die Effekte sind einfach noch lauter als Dialog, aber wenn du dich dann daheim schaust, dann kannst du dann quasi auswählen, entweder verstehst du etwas oder deine Nachbarn, dann kommen die Action-Szene mit, das ist so deine Wahl. Oder?
Ja.
Ja, Das klingt auch sehr gut. Ich habe noch so einen dritten Blockbuster, den ich noch gesehen habe, und du ja auch, Luca, mit Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Das ist gerade ein bisschen die gleiche Richtung, finde ich. Also auch halt so ein Film, der noch wirklich als Film gemacht worden ist und eben nicht vor einem Greenscreen, so ein bisschen eine von den letzten Action-Franchises, die das macht. Ja, also um was geht's? Ethan Hunt, der Tom Cruise, der gehört da zu der IMF, Impossible Mission Force. Das ist so ein Elite-Team aus inoffiziellen Agentinnen und Agenten. Und er muss die Welt retten, wie könnte es auch anders sein. Und das mal geht es um eine KI, das ist sehr zeitgerecht. Das heisst einfach die Entity, also das Etwas, das Wesen, kann man das vielleicht ein bisschen übersetzen. Und ja, die ist überall, in allen Regierungssoftwares und so weiter. Und es gibt aber einen Schlüssel zu dieser Entity, der ist zweiteilig und der ist physisch und der muss Tom Cruise, also der Ethan Hunt, natürlich erobern. Ja, und es kommt dann zu einer wilden Verfolgungsjagd um die ganze Welt, wie das so ist bei diesen Mission Impossible Filmen. Und ja, der Film spielt halt so ein bisschen mit den diffusen Ängsten vor KI, wo halt eben überall sich kann einhacken und dann kann einen Weltkrieg anzetteln und die Welt zerstören und so weiter. Und wer halt die Kontrolle über die KI hat, der hat quasi so die Kontrolle über die Welt. Ja, und der Ethan Hunt trifft natürlich dann bei dieser Verfolgungsjagd auf allerlei altbekannte Freunde und Finde. Ja, und mehr erzählt jetzt, glaube ich, nicht.
Es gibt zwei Teile, ja, oder, von dem Film?
Es gibt zwei Teile,
ja, genau. Im ersten Teil den ersten Schlüssel holen und im zweiten den zweiten?
nein, tatsächlich nicht. Nein, das kann man glaube ich, spoilern. Das ist nicht so. Zum Glück. Es gibt natürlich einen anderen Cliffhanger, selbstverständlich.
Ja, logisch.
Ja, also ihr merkt schon, die Story hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Es ist klassisches Action-Kino, relativ eine seichte Storyline. Ich habe sie ehrlich gesagt wirklich heute auch noch mal nachschauen, obwohl den letzten... Ich habe am Montag gesehen und jetzt ist Donnerstag und ich habe wirklich nachlesen, zu was ist es schon wieder genau gegangen. Weil es ist so völlig zum Vergessen, die Story. Oder? Aber um das geht es halt auch nicht bei Mission Impossible, finde ich. Das ist mehr so ein Erlebnis und das macht den Film wirklich super. Also der Tom Cruise zuerst mal, der finde ich, ist auch immer noch in höchster Form und der ist irgendwie 61. Krass, macht da immer noch seine ganzen Stunts und ist auch sonst, finde ich, wirklich mega engagiert so als Schauspieler. Ich meine, von dem kannst du ja jetzt halten, was du willst, so als Mensch, Scientology, tralala. Aber schauspielerisch, muss ich wirklich sagen, dreht er einfach seine Filme extrem. Und ich glaube, er hat ja da, während der Pandemie ist das, glaube ich, so ein bisschen ein Ding gewesen, auch irgendwie das vorantreiben, dass das trotzdem so gut produziert werden kann und so weiter. Und von dem her, also das merkt man schon, der Tom Cruise ist einfach so ein sicherer Verb, finde ich, in Actionfilmen. Und ich habe einfach schon lange wieder nicht mehr so viel so Oh-Shit-Moment gehabt. Weißt, du sitzt im Kino einfach vorne an der Stuhlkante und bist echt die ganze Zeit auf Adrenalin. Irgendwie 2,5 Stunden lang. Es ist auch ein relativ langer Film. Und von dem her hat er mich jetzt gut mitgenommen. Auch der restliche Cast funktioniert für mich. Es sind so ein paar altbekannte. Der Simon Pegg finde ich zum Beispiel super. Dann Vanessa Kirby, die hat mich auch überzeugt. Sie kommt wirklich aus The Crown, aus der ersten Saison. Season. Und der Bösewicht, jetzt habe ich gerade vergessen, wie der heisst. Der Issei Morales. Der spielt auch gut, finde ich. Ja, man muss einfach unbedingt ins Kino gehen, finde ich, für den Film. Mhm. Also wenn du dann nachher daheim schaust in der Stube, entweder hast du wirklich so ein richtig sicks Heimkino, dann funktioniert es vielleicht auch. Aber sonst, finde ich, musst du jetzt für so etwas wirklich im Kino gesehen haben, weil dann gehen halt so die Soundeffekte und so weiter, dann gehen die halt richtig ab. Ich habe gefunden, so die ganze KI-Bedrohung, das ist so ein bisschen, ja, das könnte irgendwie andere Filme oder Serien können das besser und realistischer. Also es ist zum Teil schon sehr handgelismet, eben, was die mal irgendwie sagen, ja, die hat sich überall eingehackt und so weiter, in all den Regierungssoftwares. Und dann fragt irgendjemand, ja, was hat sie denn gemacht? Ja, nichts. Sie kommt einfach wieder. Und du weißt jetzt so, okay, warum?
Hey, aber nein, ja. Es ist wirklich so, ja.
Das habe ich jetzt irgendwie gefunden, hat mich jetzt überzeugt. Und auch das mit dem Zweiteiler, ich weiß nicht. Jetzt hast du halt so einen Actionfilm, der Zweiteiler, bin ich so ein skeptisch. Jetzt hast du halt mega den Cliffhanger am Schluss. Weißt,
ist wirklich Story, so eine fiese Cliffhanger.
Ja, es ist schon so ein Zwischenende, ein kleines. Ja. Es ist schon okay. Ja.
Immerhin ist Part 1 im Titel, wo ich Spider-Man Across the Spider-Verse schaue, ich habe wirklich nicht gewusst, dass es ein Zweiteiler wird. Und dann, als der Film fertig war, what the fuck, ey. Da bin ich wirklich negativ überrascht worden.
Also, aber, was der neue jetzt? Der, jetzt im Kino ist?
Ja, yeah, genau, das ist ein Zweiteiler.
Ah, das ist ein Zweiteiler? Ja. Okay, ich bin noch nicht geschaut. Aber, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Also, stell dich darauf ein.
Hast du wahrscheinlich gedacht, so, holy shit, also, der Film geht noch 5 Minuten, wie wollen sie das alles jetzt in 5 Minuten
auflösen? Das geht doch gar nicht.
Ja, das ist gemein. Ja, aber trotzdem ein paar kleinere Schwächen. Also für mich ist es wirklich so einer der besten so Popcorn-Kracher irgendwie seit langem. Man darf einfach keine philosophischen Höhenflüge erwarten und dann wird man da mega gut bedient. Also, Luca, wie hast du ihn gefunden? Ich habe dein Review extra nicht gelesen.
Sehr gut. Nein, ich bin auch absolut bei dir. Wirklich fast allem, was du gesagt hast, könnte ich 1:1 unterschreiben. Es ist ein Film, der mega davon lebt, dass alles handgemachte Action ist, dass die handgemachte Action auch von Tom Cruise ist, dass er da seine Stunts selber macht. Das war früher nicht mehr so ein DVD-Throwaway-Making-of-Satz. So, ja, der will immer seine Stunts selber machen. Tom Cruise macht das mit den 61 und er macht das tatsächlich noch selber. Das ist beim Fang so sehr zum Markenzeichen geworden, dass es auch schon fast zum PR-Gag wird. Die haben ja den Trailer von seinem Sprung, wie er mit dem Töff über eine Felskante gumpet und nachher in der Luft quasi in einen Base-Jump übergeht, haben sie den Trailer, wie sie den Stunt gemacht haben sie rausgebracht, bevor sie den Trailer zum Film rausgebracht haben.
Ja, so geil.
Das ist so krass. Ja. Und der Vorteil halt davon ist, dass du wirklich bei eigentlich all deinen grossen Action-Szenen, du hast die Kamera immer voll auf ihn, auf sein Gesicht, du merkst, es hat keine Tricks, oder es wird nicht irgendwie versucht zu verstecken, dass da jetzt ein anderer Mensch ist als Tom Cruise. Alles so kleine Sachen, die dich bewusst oder unterbewusst beeinflussen und die wirklich die Action viel, viel krasser erleben. Also du viel mehr das Gefühl hast, so, wow, das passiert jetzt gerade wirklich auf der Leinwand. Also das ist nicht bei Fast and Furious Bullshit, wo irgendwie alles vor grüner oder blauer Wand passiert und du merkst einfach, die Physik stimmt nicht. Ja. Das kann gar nicht sein, es ist gar nicht echt. Also weißt du, wo alles einfach computeranimiert wirkt und darum ist es einfach geile Action, aber du bist nicht voll nervig heute, weißt du, bist nicht voll drin. Bei Mission Impossible seit ein paar Jahren, also seit ein paar Filmen, ist das wirklich so ein bisschen der Selling Point von diesen Filmen, dass du wirklich die Action spürst und du voll mitgehst und das passiert auch in diesem Film wieder.
Also ein bisschen ähnlich wie in John Wick, oder? Dort habe ich immer das Gefühl, das ist wirklich echt und mega gut choreografiert und nicht irgendwie so geschnitten, dass man nicht mehr rauskommt, wo das ist und was passiert, sondern die geben sich wirklich noch Mühe mit der Choreo und mit der Action. So.
Mega, mega. Das bin ich mega froh, dass es das noch gibt oder dass das wieder ein bisschen am Kommen ist, weil es halt einfach schwierig ist zum Umsetzen als die Leute ein bisschen vor einem Bluescreen. Und das macht mich, mit John Wick habe ich es auch, glaube verglichen in meinem Review. John Wick ist einfach nur einiges brutaler. Das ist, glaube ich, auf FSK 16 bei uns oder FSK 18 oder R-rated in den USA. Was du auch noch gesagt hast, was ich auch voll gefunden habe, ist das mit der Entity. Die hat mich am Anfang sogar wirklich fast aus dem Film wieder rausgerissen. Das ist teils so dumm umgesetzt. Also wirklich nicht. Also so à la, was? Das Ding hat ein Bewusstsein? Ja. Und es manipuliert Informationen so, dass die Wahrheit, wie wir sie kennen, in Gefahr ist. Ach. Was bedeutet das? Also weißt du, es bedeutet alles. Das ist einfach so voller Plattitüden. Und irgendwie, da haben es andere Filme definitiv schon realistischer gemacht, was so eine KI könnte für eine Art von Betreuung sein. Da ist es halt wirklich so, dass Mind, Mastermind im Hintergrund, wo die Fäden zieht, wo du nicht mehr weißt, wem kannst du trauen, weil es könnte ja sein, dass die Person, die du traust, von der KI schon instrumentalisiert worden ist und dann sagt so, ja, ich mache jetzt das und das. Ja, aber die KI hat schon ausgerechnet, dass du das und das machen wirst. Du musst jetzt eben anders handeln, als du sonst wirst handeln. So
Ja, und dann das geht dann alles wieder nicht auf. Und so.
Genau, ja.
Das ist der schwächere Part vom Film. Alles andere, aber wirklich top-notch.
Ey, und was ich gehört habe, auch noch gelesen habe, die ganze Zugszene sind 1:1 von Uncharted abgekupfert.
Man würde jetzt nicht so sagen, von Uncharted. Von welchem Teil? Vom zweiten?
Ja, halt welcher ist der mit dem
Mann, ist vom zweiten, der Game Director.
Hat schon Parallelen.
Also man sieht es ja im Trailer, für die, die das jetzt noch nicht gesehen haben, auch im Trailer nicht. Das ist ein Zug, der Wagen für Wagen quasi abbricht über eine Schlucht.
Genau. Ja. Der Game Director von Uncharted 2 hat auf Twitter hat er einen Post gemacht, irgendwie the sincerest form of flattery, und hat das dann gepostet. So. Ja, ist cool, dass sie sich ein bisschen inspirieren von unserer Arbeit von vor 15 Jahren an diesem Spiel. So. Aber ja, klar, es ist halt einfach ein Zug, der über eine Klippe geht. Ich glaube, das ist nicht das einzige Spiel und nicht der einzige Film, der das mal ausprobiert hat.
Nee. Dort habe ich mich eh gefragt, wie das physikalisch genau funktioniert. Dass irgendwie immer, weißt du, so ein Waggon
vorne. Ein Waggon vorne, ja, anderen.
Natürlich abbricht. Gar nicht funktioniert
physikalisch. Du hast ja viel mehr Gewicht auf der anderen Seite. Das kann doch gar nicht so viel Pull haben. Vielleicht lock noch, aber alles andere ist wieso?
Ja, vielleicht ist oben dran, eben der Hulk, der sich nicht zurückgibt oder so. Who knows.
Oder die KI.
Ja, oder KI, genau. Die KI wird sein. Okay. Ja gut, also drei recht grosse Filme. Luca, du hast alle gesehen. Was würdest du empfehlen? In welcher Reihenfolge?
Wenn er wirklich Kino, also ich sage mal Künstler, der wertvollste Film ist natürlich Oppenheimer. Das ist so der, wo ich jetzt sogar am Samstag nochmal schaue in IMAX. Und dann ist halt wirklich, ja, hast Bock auf nochmal geile Action, Tom Cruise. Dann ist natürlich Mission Impossible und hast du Lust auf etwas so ein bisschen Lustiges und Alberns und teils total Surreales und Absurdes, dann ist natürlich Barbie. Das sind zwei genug unterschiedliche Filme, um können sagen, was man mehr Lust hat. Aber so der wertvollste habe ich jetzt Oppenheimer gefunden.
Ja, gegangen am Sonntag schauen, auch im IMAX. Ich glaube, das muss, oder? Ja. Vielleicht nochmal schnell auf den zurückkommen, einfach abschliessend. IMAX lohnt sich schon und ich glaube, in der Schweiz gibt es gar nicht so viele IMAX. Oder?
Es gibt, glaube ich, 3-4 Leinwände. Irgendwie so ein Spreitenbach, 2 in Luzern oder im Verkehrshaus und dort im Pathé. Und in Chur gibt es, glaube ich, nochmal einen.
Okay, krass.
Vier Leinwände sind 3 mehr als noch vor 10 Jahren. Oder so.
Ja, und es ist ja aber nicht mal das krasse IMAX, weil es gibt ja irgendwie so etwa 60 Kinos, so 70mm 4:3 Version zeigen, wo es absolut original ist. Bin schauen, in London wäre eine. Aber einfach aus Interesse haben wir geschaut, ob es da noch ein Billett gibt, ob das Schussbuch bis in Mitte August. Also,
krass. Ja gut, dann glaube ich, folgen wir das Kino mal und gehen zum Schluss noch in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in die Spielecke.
Wir bleiben mindestens ganz entfernt so beim Streaming-Kino. Domi hat nämlich ein Netflix-Game gespielt und du willst uns irgendwie überzeugen, dass das gut ist. Erzähl mal.
Ja, weil ich habe das Gefühl, also genau, zuerst mal die Frage, wer von euch hat das Netflix-Abo aktiv, aktuell? Yes. Ja, alle, okay. Habt ihr mal eins von den Games ausprobiert, wo ihr inkludiert habt im Netflix-Abo?
Nein.
Noch nie?
Nein.
Das finde ich so schade. Es gibt wirklich coole, geile Sachen und ich habe das Gefühl, mega viel wissen. Erstens mal gar nicht, dass es Games inkludiert hat. Und die es wissen, probieren es nie aus. Und letzte Woche ist ein Game rausgekommen, Oxenfree 2 heisst es, das ich so genial finde. Und wo ich finde, das ist so ein perfektes Netflix-Spiel, weil es so ein mega story-driven Spiel ist, wo das Gameplay nicht im Vordergrund steht und darum passt es mega gut zu Netflix und ich habe das Gefühl, wenn mehr Leute davon wüssten, könnte das Spiel extrem populär werden, aber eben, es ist so, es wissen es noch nicht genug. Es gibt es auch auf anderen Plattformen, ich habe auf der Nintendo Switch gespielt, auf PS5 und PC gibt es glaube ich auch noch, aber dort zahlst du halt 25 Stutz oder 30 Stutz, so plus minus, je nach Plattform und im Netflix-Abo hast du es halt gratis. Aber auf Netflix halt nur Mobile, also es funktioniert halt nur in der Mobile-Version, vorerst. Aber,
ich bin gerade schnell auf Netflix schauen und jetzt da am PC geht nichts, gibt gar keine PC-Games.
Musst du eine App abscrollen und dann hast du irgendeine Games-Sektion und dort kannst du dich dann auswählen und kannst du glaube ich direkt im Play Store oder App Store abladen und wenn du eine aktive Subscription hast, kannst du spielen und wenn nicht, musst du zahlen je nachdem oder kannst es gar nicht spielen. So irgendwie. Genau. Oxenfree, genau, um was geht es da? Ich habe probiert, in ein paar Stichworte zusammenzufassen, ohne zu viel zu spoilern, weil ich habe das Gefühl, je weniger dass man weiß über das Spiel, wenn man reingeht, desto besser. Und die Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe, sind, es geht um eine mysteriöse Insel, es geht um tragische Charaktere, es geht um Zeitreisen, es geht um Flashbacks und Geister. Und als ich mir das so aufgeschrieben habe, habe ich gefunden, es dann echt verdammt nach Lost.
Ja, oder Alan Wake.
Oder Alan Wake, ja.
Das Mystery-Ding, ja.
Ja, genau, das Mystery-Ding. Und eben, weil es so nach Lost tönt, ist mir dann auch klar gewesen, wieso das so geil finde. Weil ich finde, Lost ist die absolut geilste Fernsehserie, die es je hat gegeben.
Hey, Twin Peaks has entered the podcast.
Twin Peaks ist auch sehr geil. Das spielt nochmal in einer ganz anderen Liga, die du gar nicht kannst vergleichen mit irgendetwas, habe ich das Gefühl. Aber stimmt, Twin Peaks, also wenn du das gerne hast, wirst du das wahrscheinlich auch gerne haben. Es ist auch das komische Mystery-Zeug, oder, wo du nicht genau weißt, was zum Teufel da los ist. Genau, oder Stranger Things. So ein bisschen Stranger Things-Vibes hatte ich auch von diesem Spiel. Also, um was geht es? So ein bisschen konkreter. Es gibt so eine Insel, so eine Touri-Insel. Und es gibt Gerüchte, dass auf dieser Insel Stimmen hörst von toten Leuten. Und die Stimmen hörst, indem du mit einem Radio die richtige Frequenz auswählst an bestimmten Orten und dann hörst du die Stimmen durch das Radio. Und teilweise hörst du über das Radio auch Radiostationen, die es gar nicht gibt oder die es nicht mehr gibt. Also Radiostationen aus der Vergangenheit, aus irgendeinem Grund. Das sind so die Gerüchte, die man hört. Und im ersten Spiel, das ist so ein klassisches Teenie-Horror-Drama, das ist schon 2016 rausgekommen, also vor 7 Jahren. Dort geht es, und ich muss über das erzählen, weil das 2 ist so verknüpft mit dem 1. Und spielt nicht das 2, bevor das 1 gespielt hat, auf KV. Es ist wirklich okay. So, es ist wie eine Geschichte. Genau, ihr erstes ist so ein Teenie-Horror-Drama oder so eine Gruppe von Jugendlichen geht auf die Insel am Abend und will sich besaufen auf dem Strand. Und dann kommen sie auf die geniale Idee, diesen Gerüchten mal nachzugehen und nachzuforschen, ob da irgendetwas stimmt. Und jemand von ihnen hat das Radio dabei, sie gehen in eine Hölle, wählen sich dort ein, um die Stimmen zu suchen, hören die Stimmen und nachher lösen sie mit dem eine riesen Katastrophe aus und sie gefangen in einem Time-Loop auf dieser Insel. Eben, dann kommen noch ganz viele andere weirde Sachen dazu. Im zweiten Teil geht es nicht mehr um einen Gleichcast, das ist nicht mehr so Teenie-Horror-Drama-mässig, sondern du spielst eine erwachsene Frau und wird begleitet von einem Mann. Und es ist so ein Forscherteam, das diese Phänomene untersuchen will, also professionell wird untersuchen. Aber auch sie lösen natürlich eine Katastrophe aus und holen die zeitreisenden Geister oder was auch immer das sind, holen sie zurück und sind auch gefangen und müssen aus dem rauskommen. Und das Gameplay vom Ganzen, also das machst du eigentlich dort, es ist ein 2D-Spiel, also es ist kein 3D-Spiel, vielleicht, so wie ich es erzählt habe, hätte ich jetzt so 3D over the shoulder third person vorgestellt, aber es ist tatsächlich ein 2D-Spiel und obwohl es ein 2D-Spiel ist, schafft es mega gut, so die Horror-Atmosphäre irgendwie überzubringen. Das finde ich sehr faszinierend, weil es ist so Comic-Grafik, mega schön zeichnete Hintergründe, Charaktere sind 3D, mega stilisiert, auch wirklich mega comic-mäßig, aber trotzdem hat es so einen Moment gehabt, wo ich hure erschreckt bin und allgemein ist echt die Stimmung so unangenehm. So, du weißt, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas komisches ist auf dieser Insel passiert. Du bist dir nie sicher, was jetzt als nächstes wird kommen, mit was du als nächstes konfrontiert wirst. Und gameplay-mäßig, es ist ein Walking Simulator. Der Begriff hat mir ja vor ein paar Jahren mal so ein bisschen abschätzig benutzt, aber mittlerweile ist es wirklich ein eigenes Genre. Also du machst nichts anderes als rumlaufen auf dieser Insel. Du tust nicht irgendwie gegen Gegner kämpfen, sondern es geht wirklich nur um zu erkunden, um zu schauen, was da passiert. Gleichzeitig finde ich auch, und den Begriff habe ich jetzt extra für einen Podcast erfunden, ist es so ein Talking Simulator. Weil ich noch nie in einem Spiel erlebt, dass so natürliche Konversationen zwischen Menschen so gut simuliert werden. Weil, wenn Leute mit dir reden, bekommst du immer so 3 Auswahlmöglichkeiten, die du kannst sagen kannst. Oder du sagst nichts. Und du hast mega wenig Zeit, um dich zu entscheiden, was du sagen willst. Und wenn du nichts sagst, geht die Konversation weiter. Und es fühlt sich nie so an, als würde dir das Spiel irgendwie Zeit geben, um zu überlegen. Sondern es ist halt wirklich so, wie wenn du mit echten Leuten würdest reden. Oder wenn wir im Podcast irgendetwas sagen und dann denkst, fuck, jetzt hätte irgendetwas gestern dazu können sagen, aber die Konversation ist schon weitergelaufen. Das Gefühl hast du die ganze Zeit bei diesem Spiel. Und das Fiese ist, alles, was du sagst, hat eine Auswirkung auf den Spielverlauf. Du kannst zu einem sehr, sehr schlechten Ende kommen. Oder du kannst zu einem sehr, sehr guten Ende kommen, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst in den Konversationen. Zwischendrin tust du noch so ein bisschen klettern, kleine Rätsel lösen, aber das ist nicht so im Vordergrund. Also das Gameplay an sich ist nicht im Vordergrund, sondern halt wie die Geschichte erzählt wird von diesen komischen Sachen, die da passieren. Es ist nicht perfekt. Ich habe das Gefühl, man muss sehr, sehr viel Geduld mitbringen für das Spiel. Also es ist ein sehr, sehr langsames Spiel. Also wenn ihr auf Action und so steht, dann ist es wahrscheinlich eher nichts. Und die Figuren laufen sehr behäbig und sehr langsam durch die Spielwelt. Und manchmal wird es so ein bisschen backtracken und von einer Ecke vor der Map in die andere laufen, weil du etwas vergessen hast, kann halt schon irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten vergehen, ohne dass viel passiert. Aber wenn du die Geduld mitbringst und auf die Atmosphäre einlässt, dann ist es wirklich eine von den geilsten Geschichten, die ich im Gaming-Bereich je miterlebt. Und darum mein Appell an alle, die das Netflix-Abo haben, probieren es zumindest mal aus. Oder eben kaufen es Switch, PC und PS5. Es lohnt sich wirklich, es ist wirklich mal etwas anderes.
Okay.
Das 1 ist auf Netflix.
Das 1 ist auch auf Netflix mittlerweile, ja genau.
Ah, super. Ja, das heisst, du musst nicht 1 kaufen, damit du es
Und unbedingt beim 1 anfangen, ja.
Wie lange hast du das auch, etwa gehabt?
Ja.
Für das Erste ist etwa, je nachdem, wie gründlich du vorgehst, 3 bis 4 Stunden. Also, es ist ein kurzes Spiel. Und das Zweite hatte ich jetzt ein bisschen über 7 Stunden gehabt. Aber da bin ich auch sehr, sehr gründlich gewesen. Da habe ich alle Collectibles, die es hat, habe ich eingesammelt. Es gibt natürlich so, eben, so kleine Sachen, die du kannst suchen kannst, die dir dann noch mehr Informationen geben zu den Sachen, die passiert sind. So Briefe und Artefakte aus der Vergangenheit und so weiter und so fort. Aber du kannst dich einfach nur auf die Hauptstory fokussieren, dann bist du relativ schnell durch.
So in 10 Stunden habe ich insgesamt.
Ja, voll, voll.
Hast du nicht alles gespielt. Ja, das klingt relativ gemütlich. Ich glaube, das Zweite, was du gespielt hast, ist weniger gemütlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe diese Review gesehen.
Es ist tatsächlich weniger gemütlich. Es geht um Pikmin 4. Ich muss schnell da das Video raussuchen. Da, so, genau, Pikmin 4. Ja, eine Spielserie, die nicht so beliebt ist, war in der Vergangenheit. Ich glaube, mit Pikmin 4 wird sich das ändern, weil auf der Switch alles, was auf der Switch rauskommt, ist, geht hoch ab und verkauft sich millionenfach. Simon, du hast schon gesagt vor dem Podcast, das ist so eine Spielserie, die du immer wieder mal angeschaut hast, aber nie drin bist gekommen, oder?
Ja, das erste ist auf dem Gamecube gekommen, oder?
Voll, das ist irgendwie 2003 oder so, 2 so auf dem Gamecube, ja.
Und ich hatte damals halt kein Gamecube gehabt, aber das wäre, ich bin kurz davor gewesen, einen zu kaufen, nur wegen dem Game, weil es mich mega interessant gedacht hat, aber du weißt, es ist der Student und so, kein Stutz, dann habe ich es nie gemacht, aber, und nachher habe ich ein bisschen die Augen verloren, und jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen mit Pikmin 4, und ich dachte, hey, jetzt könnte ihm nochmal eine Chance, oder beziehungsweise jetzt könnte ich es mal anfangen spielen. Es ist schon, also es hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert am Spielprinzip, oder?
Teilweise schon. Also der Grundspielprinzip ist immer noch gleich. Du spielst so einen kleinen Astronaut, der auf einen fremden Planet kommt und der Astronaut muss andere Astronauten retten, die dort abgestürzt sind. Und die Story ist in jedem Pikmin-Spiel etwa gleich. Es stürzen Leute ab auf einen Planet und du musst sie retten. Oder du musst dich selber retten, weil dein Raumschiff kaputt ist. Und mit klein meine ich wirklich klein. Also die Astronauten, das könnt ihr euch vorstellen, wie so kleine Lego-Figuren oder noch kleiner. Und du erkundest dann die Welt aus so einer Perspektive von unten, halt, aus der Perspektive von kleinen Ameisen sozusagen. Und auf diesem Planet gibt es so pflanzenartige Wesen, die heissen eben Pikmin und die kannst du kontrollieren. Aus irgendeinem Grund machen die alles, was du ihnen siehst. Die lieben dich, die verehren dich. Du kannst mit denen machen, was du willst. Du kannst bis zu 100 von denen gleichzeitig kontrollieren. Also so ein Echtzeitstrategiespiel. Und es gibt auch verschiedene Farben von denen und auch so verschiedene Attribute. Die roten sind mega stark, die blauen können unter Wasser überleben, die gelben sind immun gegen Elektrizität und so. Also die haben alle verschiedene Sachen, die sie machen können. Und die musst du dann auf Gegner hetzen. Es gibt überall so absurde Monster, die in dieser Welt rumlaufen. Die haben teilweise gefragt, ob es den Designer gut geht, die gemacht haben.
Ja, das ist Japanese, oder?
Ja, voll. Und die mega krasser Kontrast also zu den herzigen Pikmin und zu den herzigen Figuren, die du siehst. Und dann kommen so hässliche Monster plötzlich aus dem Nichts raus. Die musst du besiegen, du musst Schätze finden. Und Schätze sind auch so Artefakte aus unserer Welt. Also irgendwie so, keine Ahnung, Controller, so einen Switch-Controller habe ich gefunden. Oder eine Uhr, eine Fernbedienung, Fotorahmen. Also alles so Zeug, die irgendwie mehr Menschen gebraucht haben, aber Menschen gibt es im Spiel nicht. Das ist irgendwie so komisch postapokalyptisch irgendwie, aber gleich alles super. Also nicht irgendwie zerstört oder so. Es hat ein Level, wo du in einem Haus drin bist. Sieht alles mega schön aufgeräumt aus, aber es gibt keine Menschen. Nur noch Pikmin und die komischen kleinen Monster, die dort rumlaufen. Und genau, da kann ich es wirklich so vorstellen, wie Ameisen, die du kontrollierst. Denen gibst du Aufgaben, sie sollen das transportieren, sie sollen dort hergehen, die Gegner angreifen. Du bist wirklich so wie ein Kommandant von Ameisen an. Und neu, das hat es in den vorherigen Spielen nicht gegeben, hast du auch so einen Hund dabei. Oder Hund ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesehen. Das ist so ein hundeähnliches Wesen. Er hat nur 2 Beine, ist rund und hat keine Nase, aber verhält sich wie ein Hund. Und da kannst du auch kommandieren wie ein Pikmin. Und du kannst auch auf ihm reiten. Das hat es vorher nicht gegeben. Das verändert das Gameplay mega im Vergleich zu den vorherigen Teilen. Also wenn ihr 1 und 3 gespielt habt, das spielt sich extrem anders, schon allein wegen dem Hund. Weil du bist viel kompakter unterwegs. Wenn du sonst die 100 Pikmin hinter dir nachlaufen, machst du dich mega angreifbar für die riesen Monster, die angreifen. Und sonst alle 100 Pikmin auf dem Rücken von diesem Hund und kannst gezielt die komischen Monster angreifen, indem das Pikmin auf sie schießt. Und das Gameplay an sich lässt sich eigentlich mega gut in einem Wort zusammenfassen, das im Spiel auch immer wieder gebraucht wird. Das Wort ist Dandori. Simon, du bist doch so ein bisschen japanisch...
Übersetzt
mal, ja. JLPT5, das ist die erste Prüfung und mit dem kannst du eigentlich Heu und Tschüss sagen. Okay. Was Dandori ist, weiß ich nicht.
Also Dandori bedeutet nichts für dich in dem Fall.
Nein. Wahrscheinlich wird man dann Andor einsagen, aber...
Sorry.
Oder, oder es hat das Ding über dem O, dann sagt man dann Dori.
Das weiss ich nicht. Ich habe es natürlich auf Englisch gespielt. Das Konzept ist so, das ist die Kunst vom vorausschauenden Planen und effizienten Ausführen. Oder mit anderen Worten einfach Multitasking. Also ein Spiel, wo die zwingt, vor allem in den späteren Level, 1000 Sachen gleichzeitig zu machen. Also all die 100 Pikmin, die du hast, die müssen immer etwas zu tun haben. Vor allem in so den Bonus-Levels, die sehr, sehr stressig sind, wo du in einer bestimmten, sehr kurzen Zeit mega viel Schätze sammeln musst. Dann musst du ureffizient alle Pikmin einteilen, dass sie immer etwas zu tun haben. Und wenn du das nicht machst, hast du keine Chance. Wenn die Welt erkundest und so, das ist ein bisschen entspannter. Das kann man machen so at your own pace, aber in diesen Speziallevel musst du wirklich das Maximum rausholen. Und du kommst so in einen Flow-Zustand rein, der mega süchtig macht. Weißt du, so, mach das und als nächstes kommt noch das und plötzlich sind 5 Minuten vorbei, als wären es 5 Sekunden gewesen. Und von dem lebt das Spiel, von dem Flow-Zustand, wo du reinkommst und von den 1000 Sachen, die du gleichzeitig musst denken. Aber man muss es gerne haben. Es sieht mega so, ja, freundlich und wie ein Feel-Good-Game aus, aber im Kern ist es ein sehr, sehr stressiges Spiel. Vor allem, wenn deine Pikmin anfangen zu sterben, wird nicht gut auf sie aufpassen. Dann kommst du in eine Negativspirale rein und hast eh keine Chance mehr. Aber ja, also wenn man so auf Echtzeitstrategie steht, vielleicht auch so auf einen absurden Humor, weil eben die Monster sind teilweise so komisch, die Storyline ist sehr komisch. Und wenn man auf die komische Atmosphäre steht, sollte man es unbedingt ausprobieren. Kenntnis von den vorherigen 3 Spielen braucht man absolut nicht im Vergleich zu Oxenfree. Eben, die Story ist wirklich scheißegal. Die ist jedem Spiel genau gleich. Aber ich glaube, es ist der perfekte Einstiegspunkt, weil als Vorbereitung für das 4 habe ich noch das 3 gespielt und das habe ich okay gefunden. Nicht hervorragend, sondern einfach okay. Und das 4 macht wirklich alles nochmal viel, viel, viel besser. Es ist mega polished. Es ist auch viel länger. Ich habe etwa 30 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Für das 3 habe ich 12 Stunden gebraucht, knapp. Also es ist wirklich sehr, sehr ein gutes Spiel. Und ja, würde ich jedem, der eine Switch hat, unbedingt empfehlen.
Ist Vollpreis, oder?
Vollpreis, genau. Ja.
Cool, nicht ein Homes.
Wie lange hast du jetzt jemanden gehabt?
Sorry?
Wie lange hast du es da gespielt?
Eben etwa 30 Stunden plus minus, ja. Sorry. Das kommt darauf an, es gibt so ein Ende nach, sagen wir mal, 20 Stunden und nachher gibt es aber ein richtiges Ende, das du nach 30 Stunden siehst. So. Also nach dem Ende gibt es nochmal recht viele Sachen zu machen.
Okay. Ja. Gut, ja, mit dem wären auch wir am Ende.
Ja, und die Überleitungen sind tatsächlich über den Podcast besser geworden. Kann ich
danke, danke. Ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt, ihr da draußen, könnt ihr uns das gerne schicken oder auch Inputs entweder im Discord oder per E-Mail auf podcast@digitec.ch und dann danke ich vielmals fürs Zuhören und Simon, Domi und Luca fürs Mitmachen. Ciao miteinander.
Tschüss. Tschüss.